Es sollte ein Jahr der Wende werden. Die Politiker jedenfalls haben den Begriff 1982 so häufig wie nie zuvor benutzt. Und Bruder Carstensen aus Paderborn gab dem Lieblingsgedanken der Bonner Strategen flugs die höheren Weihen der Sprachwissenschaft. So wurde die Wende zum Wort des Jahres.
Doch in der Tat, das Zeitgeschehen dies und jenseits der Grenzen war 1982 reich an Wenden und Wendungen, an Herbeigesehnten und Herbeigeredeten, an Unerwarteten und Überfälligen, an Außerordentlichen und Ausgebliebenen.
Vielleicht werden die Historiker in der Rückschau von einem Jahr der Atemlosigkeit sprechen, von einer Periode schriller Dissonanzen und Friktionen.
Schwierigkeiten, Reibungen, Widerstände wurden gleich in den ersten Januartagen sichtbar, als Bundeskanzler Helmut Schmidt dem US-Präsidenten Ronald Reagan bei seinem Besuch in Washington mangelnde Konsultationen vorwarf.
Auch in der deutschen Innenpolitik bestimmten Spannung und Kontroverse das Geschehen.
In der Bundestagsdebatte nach der Regierungserklärung zur Situation in Polen kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen dem Kanzler und Helmut Kohl.
Die Auseinandersetzungen beschränkten sich nicht auf Regierung und Opposition, nicht auf Regierungserklärung und Bundeshaushalt. Am 27. Januar verlässt der Offenbacher Bundestagsabgeordnete Manfred Koppig die SPD.
Und zwei Tage später spricht Herbert Wehner offen über Rücktrittsabsichten des Bundeskanzlers angesichts schwieriger Koalitionsverhandlungen über ein Beschäftigungsprogramm.
Am 3. Februar verabschiedet die Bundesregierung nach langwierigen Koalitionsverhandlungen das umstrittene Beschäftigungsprogramm, eine Investitionszulage, die Lockerung des Mietrechts und die Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Am 5. Februar stellt Bundeskanzler Helmut Schmidt die Vertrauensfrage.
Ich bitte um Vertrauen. Ich bitte um Vertrauen in meine außen- und innenpolitische Stetigkeit und Verlässlichkeit. Ich bitte um Vertrauen für die von den Fraktionen der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten gemeinsam getragene Bundesregierung. Bitte zeigen Sie, dass wir auch in rauem Wetter nicht daran denken zu schwanken, sondern dass wir ähnlich einer Kompassnadel gleich von welchem Orte aus unverrückbar dem gleichen gemeinsamen Ziel zustreben. Unsere Aufgabe heute ist eine solidarische, gemeinschaftliche Initiative. Nur gemeinsam können wir Arbeit und Ausbildung schaffen für die, die einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz suchen. Keineswegs geht das ohne eigene Opfer. Aber es ist in einer freien Gesellschaft des gesicherten Friedens durchaus möglich. Es ist durchaus erreichbar. Dabei wird unser aller wirtschafts- und friedenspolitische Vernunft den Wagen nicht aus der Spur geraten lassen. Weil aber die Wegstrecke, die vor uns liegt, uneben ist und weil die Wegstrecke steil ist, vertraue ich darauf, dass alle mit in die Speichen greifen.
Oppositionsführer Helmut Kohl konterte scharf.
Der Umweg über die heutige Abstimmung bringt Ihnen gar nichts. Herr Bundeskanzler, täuscht ein Vertrauen vor, dass Sie für den konkreten Inhalt Ihrer Politik in Ihrer eigenen Fraktion und Partei längst nicht mehr besitzen. Wie wollen Sie denn draußen den Menschen Vertrauen geben, den Unternehmern und den Arbeitnehmern, den Selbstständigen, den Menschen, die noch Arbeit haben und jenen, die dringend Arbeit suchen? Sie haben das Vertrauen der Mehrheit der Deutschen nicht nur enttäuscht, Sie haben es verloren. Und Ihr Taktieren... Und Ihr Taktieren mit der Vertrauensfrage nützt weder Ihnen noch nützt es dem Land. Und die Lage ist zu ernst, als dass sie mit solchen Manövern zu meistern wäre. Eine schwache Regierung, die nur noch ein Ziel hat, in den Sessel zu bleiben, deprimiert das Land. Das Land braucht eine Regierung, die die Wahrheit sagt, die Mut hat, die das Notwendige tut, einem Brand. Das Land, unsere Bundesrepublik Deutschland, braucht eine Regierung, die Vertrauen verdient. Ihre Regierung verdient dieses Vertrauen nicht.
In dieser Abstimmung haben 269 Abgeordnete für die Politik des Bundeskanzlers gestimmt. Bundestagspräsident Stücklen erklärt:
Nach Artikel 68 des Grundgesetzes ist für die Annahme des Antrags des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erforderlich. Ich stelle fest, dass die erforderliche Mehrheit von 249 Stimmen erreicht ist. Der Antrag des Bundeskanzlers nach Artikel 68 des Grundgesetzes ist damit angenommen.
Für Tage und Wochen treten die Bonner Probleme in den Hintergrund. Der Spiegel hat massive Bereicherungsvorwürfe gegen Albert Fitor, den Chef der neuen Heimat, und andere Vorstandsmitglieder erhoben. Es entwickelt sich ein handfester Skandal. Aber die Bundesregierung bleibt nicht lange verschont. Schon am 19. Februar sieht sie sich genötigt, Gerüchte über eine Kabinettsumbildung zu dementieren.
Am 24. Februar rückt Franz Josef Strauß bei der traditionellen Aschermittwoch-Kundgebung in Passau die SPD ins Zentrum seiner Kritik.
Denn die Frage, quo vadis SPD, wohin marschierst du, ist nicht mehr eine Frage allein der Sozialdemokraten. Das ist eine Frage des ganzen Staates, des ganzen Volkes und auch der anderen Parteien. Sie hat mit ihrem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft die Konsequenzen aus früheren Wahlniederlagen gezogen. Aber ein echtes Ja zur sozialen Marktwirtschaft findet man bei ganz wenig Sozialdemokraten.
Nach den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 7. März entscheiden sich auch die Wähler in Niedersachsen bei den Landtagswahlen am 21. März für eine klare CDU-Mehrheit. Ministerpräsident Albrecht kommentiert am Abend des Wahltages:
Die Bürger haben so entschieden, dass die bisherige Landesregierung, getragen von der CDU, alleine die Verantwortung übernehmen kann. Ich bin immer offen gewesen für eine Zusammenarbeit, wie Sie wissen, mit der FDP. Aber die FDP hat selber klar gesagt, nicht mit einer Partei, die absolute Mehrheit hat. Und deshalb werden wir allein regieren.
Neue Schlagzeilen verdrängen die innenpolitischen Themen von den Titelseiten der Tagespresse. Am 2. April verkünden die Generale der argentinischen Junta die Besetzung der Falklandinseln, der Islas Malvinas nach argentinischem Sprachgebrauch, durch argentinische Truppen. Ein jahrhundertealter Streit um die Besitzrechte an diesem Archipel, 13.000 Kilometer vom britischen Mutterland, aber nur 500 Kilometer von der argentinischen Küste entfernt, bricht erneut auf.
Sofern das Mutterland auch sein mag, die Falkländer sind gute Untertanen ihrer Majestät, der Königin von England.
We just feel British. We are British. And there's no way we would change our nationality. No way at all.
Was Buenos Aires als innerargentinische Polizeiaktion und als Ausmerzung eines Relikts des Kolonialismus deklarierte, was anfänglich nach einem exotischen Operettenabenteuer aussah, wurde von Großbritannien sehr ernst genommen, eskalierte zum verlustreichen Krieg mit modernsten Waffen auf beiden Seiten, entwickelte sich zur Tragödie.
Am Anfang war auf der Seite der Argentinier patriotisches Pathos. Großbritannien antwortet kühl. Die diplomatischen Beziehungen werden abgebrochen.
Der Weltsicherheitsrat fordert Argentinien zum Rückzug auf. Vergeblich.
Am 5. April setzt Margaret Thatcher einen großen britischen Flottenverband in Marsch. Von Tag zu Tag steigt der politische Druck auf Argentinien, während sich Alexander Haig im Auftrag des US-Präsidenten Ronald Reagan um eine Vermittlung bemüht.
Vor dem britischen Parlament bezieht sich Margaret Thatcher auf die Resolution des Weltsicherheitsrates.
As long as the Argentines refuse to comply with the Security Council resolution, we must continue to intensify the pressure on them.
Für die Labour-Opposition antwortet Michael Foot.
Of our country and most other countries throughout the world is that we should have a peaceful settlement of this dispute. I say we have to try and try and try again to secure that peaceful settlement. Yeah.
Nur einen Tag später, am 30. April, beendet Alexander Haig seine Vermittlungsversuche. Anfang Mai erläutert er die offizielle Position der Vereinigten Staaten.
The President has also directed that the United States will respond positively to requests for material support for British forces. There will, of course, be no direct U.S. military involvement. American policy will continue to be guided by our concerns for the rule of law and our desire to facilitate an early and fair settlement. The United States remains ready to assist the parties in finding that settlement. A strictly military outcome cannot endure over time. In the end, there will have to be a negotiated outcome acceptable to the interested parties. Otherwise, we will all face unending hostility and insecurity in the South Atlantic.
Die Kampfhandlungen weiten sich aus. Am 25. April haben die Briten die Insel Südgeorgien zurückerobert. Am 30. April wird eine Totalblockade über die Falklands verhängt. Ein britisches U-Boot versenkt am 3. Mai den argentinischen Kreuzer General Belgrano mit 1042 Mann Besatzung. Einen Tag danach berichtet Margaret Thatcher im britischen Unterhaus.
We all regret the loss of human life in the South Atlantic, but our first duty is to protect and to minimize the danger to our own forces in the South Atlantic.
Und Außenminister Francis Pym sekundiert.
It must not be forgotten, Mr. Speaker, that we remain the victims of a totally unprovoked act of aggression in defiance of the United Nations Charter.
Am 4. Mai schlagen die Argentinier zurück. Nach Raketenbeschuss müssen die Briten ihren Zerstörer Sheffield aufgeben. Am 5. Mai um 15 Uhr meldet BBC World Service.
BBC World Service, the news, read by Marina Gore. A British destroyer, the Sheffield, has been abandoned after being hit and disabled by an Argentine missile near the Falklands. Nearly 90 members of her crew are said to have been killed, injured or are missing. There has been renewed diplomatic activity in New York and Washington following the latest fighting around the Falklands.
Margaret Thatcher setzt ihre harte Linie unbeirrt fort. Während der Frühjahrstagung der NATO in Brüssel hat sich Bundesverteidigungsminister Apel zur Haltung der NATO und der Bundesrepublik zum Falklandkonflikt geäußert.
Die Ausgangspunkte dieser Krise haben sich ja nicht verändert. Es liegt eine eindeutige Aggression vor, ein eindeutiger Bruch des Völkerrechts. Es gibt eine entsprechende UNO-Entschließung, die einstimmig den Abzug der Argentinier von den Falklandinseln fordert. Das bleibt natürlich gemeinsame Basis unserer Politik und sicherlich auch Basis britischer Politik. Andererseits müssen wir Wert darauf legen, dass auf dem Verhandlungswege ein Ergebnis erzielt wird, das insbesondere das Blutvergießen verhindert, weil natürlich dieser Konflikt auch aus dem Ruder laufen kann. Und daran kann niemand Interesse haben. Unsere Loyalität und Solidarität zu England ist also ungebrochen. Aber dennoch muss es darauf ankommen, eine friedliche Lösung dieses Konfliktes zu finden, die für alle Seiten akzeptabel ist.
Die britische Regierung bleibt bei ihrer Strategie, gleichzeitig über einen Waffenstillstand zu verhandeln und alle militärischen Optionen offen zu halten. Am 11. Mai erklärt Margaret Thatcher,
The negotiations will take a little time. I must make it clear that the fact that we're negotiating does not close off any military options at all.
Obwohl die Kampfhandlungen andauern, ist Anfang Juni das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zum lange vorher geplanten Besuch nach Großbritannien gekommen. Papst Johannes Paul II. Mahnt,
I have sought to encourage a solution which would avoid violence and bloodshed. As I stand here today, I renew my heartfelt appeal and I pray that such a settlement of the dispute will soon be reached.
Erst am 14. Juni, unmittelbar vor dem Sturm der Briten auf Port Stanley, kapitulieren die Argentinier. Am späten Abend berichtet Margaret Thatcher dem Unterhaus.
Talks are now in progress between General Menendez and our deputy commander, Brigadier Waters, about the surrender of the Argentine forces on East and West Falkland.
Drei Tage nach der Kapitulation musste Argentiniens Präsident Leopoldo Galtieri als Oberbefehlshaber des Heeres und als Staatspräsident zurücktreten.
Der Krieg ist beendet. Der Konflikt schwelt weiter. Das ist in der Debatte der Vereinten Nationen am 2. November erneut deutlich geworden. Für Argentinien argumentiert Juan Aguirre Lanari.
Mientras el Reino Unido habla de autodeterminación,
while the United Kingdom speaks of self-determination, it has installed a powerful military base on the Malvinas Islands. That is contrary not only to the resolution of the General Assembly, which condemns the establishment of military bases and facilities in colonial territories, it is also a constant provocation to Argentina and Latin America, and thus creates an undesirable stimulus to tension in the South Atlantic.
Und wieder spricht Argentinien vom rechtmäßigen Eigentümer.
La verdad, señor presidente, es que el Reino Unido.
The fact is that the United Kingdom has established a colony in part of the Argentine territory, and the final solution cannot be other than the restitution of that territory to its lawful owner, in accordance with the right of territorial integrity, which is obviously applicable in the case of the Malvinas Islands.
Im publizistischen Begleitkonzert der Falklandkrise gingen die Dissonanzen in der bundesdeutschen Politik nachgerade unter. Bundesgesundheitsministerin Antje Huber war zurückgetreten. Am 19. März begann in München der 27. SPD-Parteitag. Am 27. März gibt Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Umbildung seines Kabinetts bekannt.
Kanzleramtschef Lahnstein wird Bundesfinanzminister.
Der bisherige Bundesfinanzminister Matthöfer wird Postminister.
Bundespostminister Kurt Gscheidle scheidet aus dem Kabinett aus.
Heinz Westphal wird Nachfolger des ausscheidenden Arbeitsministers Ehrenberg.
Anke Fuchs übernimmt das Gesundheits- und Familienministerium von der zurückgetretenen Antje Huber.
Hans-Jürgen Wischnewski wird wieder Staatsminister im Kanzleramt.
Klaus Bölling wird wieder Regierungssprecher. Sein Vorgänger Kurt Becker erfährt den Wechsel gleichsam in letzter Minute und muss ihn am 29. April vor der Bundespressekonferenz selbst bekannt geben.
Da Herr Rühl nicht da ist, befinde ich mich aus Gründen der Komplettierung der Berichterstattung in der unglücklichen Lage, auch über den Sprecher der Bundesregierung einiges zu sagen. Ich mache es kürzer, als es mir an sich nahelege, aber... Er hat mir gedankt für die große Loyalität und für vielfältig durchdachten Rat.
In Hamburg beginnt zum gleichen Zeitpunkt der Wahlkampf im Vorfeld der Landtagswahlen am 6. Juni, während in Bonn weiter über das Schicksal der Koalition diskutiert und spekuliert wird. Am 24. Mai verliert Erhard Eppler seinen Sitz im Parteipräsidium der SPD. Am 6. Juni verliert die SPD in Hamburg 8,7% an Stimmen und wird mit 42,8%, hinter der CDU mit 43,2%, nur zweitstärkste Partei. Aber es fehlt der CDU die regierungsfähige Mehrheit. Am Wahlabend bereits sucht CDU-Spitzenkandidat Walter Leisler-Kiep einen Ausweg aus dem Dilemma.
Ich erwarte, dass der Weg freigemacht wird für vernünftige Gespräche, indem der jetzt amtierende Senat, der seine Mehrheit verloren hat, nun auch zurücktritt.
Für Bürgermeister von Donani hingegen scheint das Hauptziel erreicht, den Wechsel zu verhindern.
Die Partei hat hier mit großer Geschlossenheit und auch mit sehr viel Konzentration versucht, den Wechsel zu verhindern. Und das ist ja auch, wenn auch nicht unter idealen Bedingungen, offenbar gelungen.
Die FDP hat die Rückkehr ins hamburgische Parlament um 0,2% verfehlt. Spitzenkandidat Brunstein sorgt sich um Hamburg.
Viel schlimmer als das Schicksal meiner Partei, für die ich verantwortlich bin, finde ich das Schicksal dieser Stadt. Wir stehen vor sehr schwierigen Entwicklungen, wirtschaftspolitisch, was die Arbeitslosigkeit angeht, was die Umweltentwicklung angeht. Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Hamburger Wähler hier eine Möglichkeit gefunden hätten, dass Hamburg stabil regiert werden kann. Ich bedauere, dass dieses mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht das Ergebnis dieser Wahl ist. Und dies ist das, was uns alle hier bedrückt.
Die Grünen-Alternative Liste hat den Sprung in die Bürgerschaft, das Parlament des Stadtstaates im Norden, mit 7,7% geschafft. Ihre Sprecherin Thea Bock kann zufrieden sein.
Ich bin aber doch wirklich ganz froh, dass viele Leute erkannt haben, dass wir einfach hier irgendwo mitmischen müssen.
Die Grünen sind, das hat sich vorher schon in Berlin gezeigt, weit über das Hamburger Wahlergebnis hinaus zum Faktor in der deutschen Innenpolitik geworden. Bundesvorsitzende Petra Kelly ist sich dessen bewusst, wenn sie zu den Plänen der Grünen am 11. Juli Stellung nimmt.
Der Protest ist eine wichtige Aufgabe und wir wollen auch Verantwortung übernehmen. Aber wir meinen, dass die etablierten Parteien für uns nicht koalitionsfähig sind. Es müssten eine ganze Reihe von Vorbedingungen geschaffen werden. Wir meinen auch, wir haben eine große Verantwortung auf der Straße mit unserer Basisbewegung und wir wollen eine neue politische Kultur auch im Parlament entwickeln. Das heißt, wir wollen auch die Macht neu definieren, nicht nur neu verteilen.
Von der Definition zur Verteilung und Teilhabe an der Macht ist freilich ein weiter Weg. Das müssen die Grünen-Alternativen in Hamburg erkennen, wo man über viele Wochen mit der SPD verhandelt. Am 9. Oktober sind die Gespräche endgültig gescheitert.
Während in Hamburg gewählt wurde, entwickelte sich im nahöstlichen Krisengebiet eine neue, höchst gefährliche Situation. Die Israelis begannen ihren Einmarsch in Libanon. Vorangegangen war am 3. Juni ein Attentat auf den israelischen Botschafter in London. Israel antwortet mit Luftangriffen auf Beirut und Südlibanon. Dann folgt der Einmarsch. 6 Tage später stehen die Israelis in Beirut.
Vor den Vereinten Nationen führt die israelische Intervention zu heftigen Auseinandersetzungen. Israels Botschafter Yehuda Blum rechtfertigt die Maßnahmen seiner Regierung.
This council has treated with callousness and indifference all these years all our complaints with regard to PLO barbarism originating from Lebanon against Israel's civilians. Under these circumstances, it is the right and the duty of the government of Israel to take the necessary measures to protect the lives of Israel's citizens and to ensure their safety.
Für die PLO kontert Hasan Abdelrahman mit scharfer Polemik.
Before Menachem Begin and his clique came to our land, Palestine, we did not know violence and wars. He should remember that as long as our children sleep in refugee camps in Lebanon, no peace can be expected for them in Palestine. He should know that as long as our men and women have to be terrorized by the settlers who come from Florida and Brooklyn, New York, to settle in Ramallah and Nablus, there will be no peace in the Middle East.
Blum antwortet mit der Verurteilung des internationalen Terrorismus.
International terrorism has converted Lebanon into one of its major centers, indeed into its world headquarter. The terrorist PLO, which has systematically undermined and subverted Lebanese sovereignty ever since the early 1970s, has welcomed to Lebanon its guests, its terrorist guests from other parts of the world.
Ghassan Tweni plädiert für Souveränität und Unabhängigkeit seines Landes.
What is at stake now in the invasion of Lebanon is the future of Lebanon itself, its territorial integrity, its independence, and its sovereignty. This must be preserved, and it is the responsibility of the Council, under the Charter, to prevent a member state from being literally murdered.
Mitte Juni schließt sich der Ring der israelischen Truppen um Beirut. Den ganzen Monat Juli hindurch wird über den Abzug der PLO aus West-Beirut zäh verhandelt. Am 29. Juli endlich hat auch die palästinensische Befreiungsorganisation ihre Zustimmung gegeben.
Ohne Rücksicht auf Warnungen des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan starten die Israelis am 4. August einen Großangriff auf den Westteil der libanesischen Hauptstadt und durchbrechen die grüne Linie zwischen Ost und West.
In einem Palästinenserlager in Nordlibanon beschreibt ein Palästinenser die Situation seiner Landsleute.
Wir sind Menschen, die nichts lieben, die Krieg. Ja, wir lieben alle unsere Nationalität, unser Ausweis und fliegen, wo wir wollen und nichts machen Terroristen und so. Aber die Israelis machen mit uns so. Vielleicht kann sie sehen in Süd-Libanon in den Momenten, ne?
Ja, ja.
und wir warten in diese. Aber wir immer haben nichts Angst.
Während US-Sonderbotschafter Philipp Habib eine diplomatische Lösung sucht, wachsen in Israel selbst die Zweifel an der Richtigkeit des Libanon-Feldzugs. Zwar äußert Professor Hecht, ein enger Berater Begins,
Operation Frieden für Galiläa ist ein ganz typischer Verteidigungskrieg, der uns aufgezwungen worden war. Und obwohl wir keine Kriege wollen, wir haben mehr als genug gehabt, blieb uns nichts anderes übrig diesmal, weil 20% unserer Bevölkerung jahrelang in Unterständen leben mussten und weil immer wieder Zivilisten das Leben verloren haben in Galiläa und in anderen tiefer gelegenen Siedlungen, wie zum Beispiel Naharia.
Der nach Israel ausgewanderte Journalist Henrik M. Bruder jedoch beschreibt die Stimmung im Lande ganz anders.
Die Israelis haben diesen Krieg angefangen, sie haben ihn sehr flott, sehr schnell angefangen, sie sind auf einen Baum gestiegen und wissen nicht, wie sie von diesem Baum wieder herunterkommen sollen, ohne ihr Gesicht dabei zu verlieren. Dieser Krieg hat viele Ursachen und sie sind nicht alle in der Politik und im Verhalten Israels zu suchen. Natürlich hat auch die PLO dazu beigetragen, die arabischen Staaten, auch die Haltung der europäischen Staaten zum Nahostkonflikt. Aber im Moment kommt es darauf an, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, weil er in gar keinem Verhältnis zu dem steht, was ein gerechtfertigter Grund gewesen sein könnte, nämlich Frieden für Galiläa oder ein Ende der Bedrohung Nordisraels durch die PLO. Das einzig Positive an diesem Krieg, falls er überhaupt etwas Positives gezeigt hat, ist die Zunahme der innerisraelischen Diskussion über seine Rechtfertigung. Es ist eindeutig, dass der Konsens über die Notwendigkeit dieses Krieges abbröckelt und die Zahl derjenigen, die gegen diesen Krieg sind, täglich zunimmt. Ich denke, damit haben Sharon und Begin nicht gerechnet.
Während eine friedliche Lösung bereits greifbar nahe scheint, bombardieren die Israelis am 12. August 8 Stunden lang West-Beirut. PLO-Vertreter Terzi spricht am 13. August vor den Vereinten Nationen über die Opfer des Angriffs.
The number of victims is estimated as 500 people and the number of homes destroyed was 600 homes. The number of bombs dropped over Beirut in the attack of today was 1,600 bombs and rockets. There were 12,000 shells from the sea and 30,000 shells from land-based artillery. So you can understand, Mr. President, how serious the situation was when we came to this council.
Eine Woche später, am 19. August, hat auch die israelische Regierung den Plänen Philipp Habibs zum Abzug der PLO aus West-Beirut zugestimmt. Am 21. August beginnt die Evakuierung der PLO. Bis zum 1. September haben unter der Aufsicht einer Friedenstruppe, die aus Amerikanern, Franzosen und Italienern besteht, 14.000 Mann West-Beirut verlassen. Am 30. August ist Yasser Arafat nach Tunesien ins Exil gegangen. Es scheint, als werde nun Ruhe einkehren in Libanon, das einmal ein Land des Wohlstandes und der Eleganz war.